Hallo und schön, dass du da bist zur 14. Folge von unserem Podcast Mitobiom – Natürlich gesund mit Darm und Mitochondrien von Tissot. Der Podcast für alle, die sich für das Thema ganzheitliche Gesundheit und gesunde Ernährung interessieren. Mein Name ist Leonie und ich bin zuständig für die Social Media Kanäle hier bei Tissot. Ich möchte dich mitnehmen in die Welt des Gesundheitsdschungels und lade mir jeden Monat Gäste ein, die dir erklären, wie unser Körper funktioniert. Mein heutiger Gast ist Dr. Jürgen Träger. Er ist Arzt für Naturheilkunde und Allgemeinmedizin mit Spezialisierung für orthomolekulare Medizin, komplementäre Krebstherapie und Phytotherapie. Außerdem beschäftigt er sich im Schwerpunkt mit der Neuraltherapie, der Ernährung sowie der Vitalmedizin. In dieser Folge geht es um das Thema Mikrobiom. Was ist das Mikrobiom? Welche Bakterien machen uns gesund und welche krank? Welche Aufgaben haben die guten Darmbakterien? Was passiert, wenn wir zu wenige Darmbakterien haben oder wenn sie aus der Balance geraten? Und wie können wir das Mikrobiom unterstützen? So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jürgen und schön, dass du Zeit gefunden hast, mit mir eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, hallo Leonie, mir geht es sehr gut. Ich lebe in Spanien und da sagen die Spanier muy bien, also alles ausgezeichnet.
Das freut mich und dann hast du bestimmt wärmeres Wetter als wir hier in Deutschland.
Ja, ich habe strahlend blauen Himmel vor mir, wunderschönes Wetter, gemäßigte Temperaturen, so 20 Grad, richtige Wohlfühltemperatur für einen angenehmen Winter.
Ja, das klingt auf jeden Fall super und da bin ich ganz neidisch, aber ich freue mich natürlich auch mit dir heute über ein so spannendes Thema zu sprechen. Ich habe zu Beginn unseren Zuhörern auch schon erklärt, worum es heute gehen soll. Und würde dann auch direkt mal mit der ersten Frage starten. Und zwar geht es ja um das Thema Mikrobiom. Und vielleicht kannst du unseren Zuhörern einmal erklären, was das denn überhaupt ist.
Ja, das ist eine ganz wichtige Definition, weil heute die Wissenschaft sich nur noch mit diesem neuen Ausdruck beschäftigt. Und der alte Ausdruck Darmflora gehört der Vergangenheit an. Zum einen ist es keine Flora und zum anderen kann dieser Begriff die Komplexität des Mikrobioms überhaupt nicht abbilden. Ja, als Mikrobiom bezeichnet man die Gesamtheit aller Mikroorganismen, also nicht nur der Bakterien, sondern auch von Viren, Pilzen, Protozoen und den ältesten Mikroorganismen, die auf unserem Planeten leben, den Archaeen, die sich in, auf und um uns befinden. Und was ganz von großer Bedeutung ist, nicht nur diese Mikroorganismen, sondern auch deren Genmaterial, das zusammen bedeutet der Begriff Mikrobiom. Wenn wir nur von den Mikroorganismen sprechen und würden dieses riesige Genmaterial, was diese Mikroorganismen haben, ausblenden, dann sprechen wir von der Mikrobiota. Also Mikrobiota ohne Genmaterial, Mikrobiom, alle Mikroorganismen, die in einer bestimmten Umgebung angesiedelt sind, die übrigens auch berücksichtigen, wie diese unterschiedlichen Mikroorganismen miteinander auch mit den Umweltbedingungen interagieren. Das ist ein wichtiger Begriff, der so definiert werden muss. Und beim Mikrobiom handelt es sich um ein richtiges Ökosystem, über diesen speziellen Lebensraum, in dem sie angesiedelt sind, kommunizieren sie auch über physikalische und chemische Eigenschaften mit ihrer Umwelt. Wenn wir jetzt das Mikrobiom, das ja nicht nur uns Menschen, sondern alle Lebewesen, Pflanzen betrifft, auf uns Menschen beziehen, dann müssen wir eben auch sehen, dass wir in diese Wechselwirkung mit diesen uns besiedelnden Mikroorganismen eingebunden sind und die uns auf den verschiedensten Ebenen beeinflussen.
Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend, was du erzählst und was da auch hinter dem Begriff alles steckt, ist vielen bestimmt gar nicht bewusst. Denn, wie du auch am Anfang erwähnt hast, ist den meisten der Begriff Darmflora eben geläufiger. Aber was dann alles zum Mikrobiom gehört, ist dann wirklich sehr spannend zu erfahren. Und du hast auch schon das Thema Bakterien natürlich angesprochen und oft assoziiert man mit Bakterien ja etwas Schlechtes und, wie zum Beispiel auch auf Desinfektionsmittel, steht ja oft bekämpft 99% der Bakterien und da denken die meisten von uns natürlich, dass Bakterien bekämpft werden müssen und dann eben etwas Schlechtes sind, aber wir wissen ja auch, dass es eben auch ganz wichtige und gute Bakterien gibt.
Ja, also das ist was ganz Wichtiges, was du gerade gesagt hast, dass die Bakterien von unserer Betrachtungsweise nicht nur mal als böse Buben angesehen werden, die uns nur krank machen. Ist eigentlich das totale Gegenteil. Nur die geringste Zahl aller Bakterien kann uns krank machen, ist also pathogen, krankheitserregend. Die meisten sind entweder neutral oder sogar gut für uns, indem das Milieu, in dem sie mit uns zusammenleben, eben positiv gestaltet wird, auch für uns.
Und kann man denn sagen, wie viele Bakterien insgesamt in unserem Körper bzw. unserem Darmmikrobiom wohnen?
Ja, die Bakterien, die uns insgesamt bewohnen, es gibt ja verschiedene Mikrobiome des menschlichen Körpers. Und da ist der Darm der wichtigste, weil hier sind die meisten Bakterien oder allgemein Mikroorganismen lokalisiert. Wobei wir heute die Mikroorganismen, die sonst unsere Mikrobiome besiedeln, ausblenden müssen, weil wir hier noch viel zu wenig wissen. Wir wissen nur über die Bakterien ausreichend Bescheid, um hier Fakten zu bringen, die von enormer Bedeutung sind für uns Menschen im Hinblick auf Gesundheit wie auch auf Krankheit. Also insgesamt bewohnen uns in, auf und um unseren Körper um circa 2 Kilogramm Bakterien. Und diese Zusammensetzung in diesen verschiedenen Mikrobiomen ist für jeden von uns Menschen einzigartig. Wichtig ist, dass wir wissen, dass auf der Erde zurzeit ca. 36.000 Arten oder Spezies bekannt sind. Und davon sind 500 bis 1.000 von uns. Die genaue Zahl liegt noch nicht vor. Wird zurzeit sehr intensiv geforscht. Wie viel das ist aber sehr, sehr schwierig, weil das über gentechnische Untersuchungen geht. Wir gehen also von 500 bis 1.000 verschiedenen Bakterienarten bei uns aus, die uns besiedeln können. Und das ist die höchste Konzentration, wie schon gesagt, im Darm. Pro Mensch ungefähr sind es auch nicht immer nur 1.000 verschiedenste Bakterienarten, sondern wir haben ca. 160 verschiedene Arten. Und diese haben natürlich auch Unterarten, das sind ja Familien, sodass insgesamt die Gesamtdiversität in unserer menschlichen Mikrobiota über 10.000 verschiedene Spezies beträgt. Da habe ich gerade jetzt einen Begriff genommen, der sehr wichtig ist bei der Betrachtung des Mikrobioms, Diversität. Die meisten kennen diesen Begriff nicht so. Die Diversität ist deswegen von großer Bedeutung, weil die direkt auch in den meisten Fällen mit unserer Gesundheit korreliert. Und das bedeutet, dass unheimlich viele unterschiedliche Arten von Bakterien wichtig sind, um ein Mikrobiom in einen für unsere Gesundheit förderlichen Zustand zu bringen. Ich darf da gleich voraussagen, falls die Frage nicht doch kommen sollte, es gibt eine Region des menschlichen Körpers, da ist die Diversität nicht erwünscht in hohem Maße, und zwar ist es der weibliche Genitaltrakt. Da ist es genau andersrum als einzige Ausnahme. Wenn hier die Diversität steigt, und es beginnt nach den Wechseljahren, dann ist es für die Frauen leider so, dass sie nicht gesünder, sondern kränker werden können. Aber für unser wichtigstes Organ im Hinblick auf das Mikrobiom, den Darm, ist die hohe Diversität von entscheidender Bedeutung.
Das ist ja wirklich Wahnsinn, wie viele unterschiedliche Bakterien es gibt und auch in unserem Körper vorkommen. Und dass eben auch jeder Mensch da ganz individuelle Bakterien hat, finde ich, ist ein ganz spannendes Thema.
Ja, ich hätte die ganze Zahl der Bakterien noch gar nicht gesagt. Wir gehen da oder gingen bisher immer davon aus, dass wir um eine Zehnerpotenz mehr Bakterien haben als Körperzellen. Das zeigt die heutige Wissenschaft, dass es nicht ganz stimmt. Das Verhältnis im ungefähr ist 1:3 Bakterien zu 1 Körperzellen. Insgesamt ist das eine unheimliche Menge von Bakterien, und zwar von über 30 Billionen Bakterien, die uns besiedeln. Und diese Zahl beinhaltet eben, wie schon gesagt, in der Einleitung vor allem gute Bakterien. Wenn man die Gesamtzahl sieht, muss man ungefähr davon ausgehen, dass unseren Darm ca. 85% gute Bakterien besiedeln und nur 15% schlechte Bakterien. Und da kann man sich schon vorstellen, auch von der Größendimension her, dass diese 85% der guten letztendlich eine Kontrolle über die schlechten Bakterien haben und die im Griff haben, sodass sie uns gar nicht krank machen können, wenn es nicht zu irgendwelchen Einflüssen kommt, die dann dazu führen, dass die guten Bakterien eliminiert werden.
Das finde ich sehr spannend, dass es eben doch so viel mehr gute Bakterien sind, die unseren Körper besiedeln, als schlechte. Und da würde ich auch gerne noch von dir wissen, welche das denn genau sind. Vielleicht kannst du uns mal ein paar Bakterienarten nennen.
Zu den guten Bakterien zählen ganz besonders die sogenannten Milchsäurebakterien. Das sind Lactobacillen, Bifidobakterien, Lactobakterien, und Enterokokken. Und diese nützlichen Bakterien bezeichnet man in ihrer Gesamtheit auch als probiotische Bakterien oder Probiotika. So bekannte Beispiele sind Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium animalis lactis und andere Vertreter. Die krankmachenden Bakterien, die kennen die meisten von uns unter anderem auch als Kolibakterien. Und da muss man schon sagen, dass die Zahl der Kolibakterien in unserem intestinalen, in unserem Darmmikrobiom nur maximal 1% unserer Mikrobiota ausmacht. Und dann ist es auch nicht so, dass die ganze Gattung der Kolibakterien krankmachend ist. Viele von ihnen sind sogar nützlich, indem sie immunogen für uns positive Veränderungen des Immunsystems bewirken. Das heißt, mit Kolibakterien lässt sich das Immunsystem trainieren. Sicher gibt es auch die Kolibakterien, die wir kennen als Fäkal, als Fäulniskeime, als Fäkalkeime und die uns krank machen können. Durchfallserkrankung ist etwas Wichtiges. Aber wie schon gesagt, das ist der kleinste Teil und der größte Teil unserer pathogen oder auch potenziell pathogenen Keime wird eben durch das Dominieren der positiven, der guten Keime, der probiotisch wirksamen Keime kontrolliert.
Ja, den Punkt finde ich super wichtig, dass Bakterien eben nicht schlecht sind, sondern wir die Bakterien auch brauchen. Und du hast vor allem jetzt gerade auch die Lactobacillen und Bifidobakterien angesprochen. Wofür braucht unser Körper die denn? Beziehungsweise welche Aufgaben haben die beiden Arten von Bakterien in unserem Körper?
Ja, letztendlich kann man sagen, dass diese Bakterien die Gesamtaufgabe haben in dem entsprechenden Mikrobiom. Wir bleiben jetzt mal beim Darm, also im Darm. Eine Homöostase aufrechtzuerhalten, das heißt ein Gleichgewicht. Und dazu haben sie viele, viele Funktionen. Etwas, was die meisten nicht wissen, ist zum Beispiel eine Stoffwechselrolle, also eine metabolische Funktion von Bakterien. Die Stoffwechselfunktionen gehen aber weit über das hinaus. Wichtig ist auch, dass diese Bakterien zum Beispiel Fettsäuren produzieren, denn diese kurzkettigen Fettsäuren sind ein ganz wesentlicher Faktor für unsere Gesundheit. Sie dienen nicht nur dazu, dass der Darm Energie bekommt, sondern sind auch richtiggehend Art Botenstoffe, die sich vom Darm ausgehend zum Beispiel das Gefäß, Lymphsystem, ganzen Körper verbreiten können. Und zum Beispiel auch ins Gehirn gelangen können und dort zum Beispiel auch die wichtigsten immunkompetenten Zellen des Gehirns ernähren, die dann verhindern, wenn sie gut arbeiten, dass Schrott, Müll im Gehirn abgelagert wird. Weiterhin produziert unsere Mikrobiota viele Vitamine, Vitamin K, Vitamin B6, B12, die Folsäure, aber auch viele essentielle Aminosäuren. Weitere Funktion hat aber das Mikrobiom auch dahingehend, dass Entzündungsprozesse in unserem Körper reguliert werden. Und dann natürlich auch die Darmtätigkeit selber wird über die Mikrobiota gesteuert. So ist es also logischerweise nachvollziehbar, wenn es zu Störungen der Mikrobiota kommt, dass der Stuhlgang nicht mehr richtig funktioniert, sodass zum Beispiel Verstopfung eine häufige Folge darstellt.
Ja, das sind auf jeden Fall super viele Aufgaben, die unser Mikrobiom und die guten Darmbakterien da übernehmen und wofür wir auch ein gesundes Mikrobiom brauchen. Mir ist gerade auch noch eingefallen, dass ich mal gehört habe, dass das Mikrobiom von der Mutter an das Kind sozusagen übertragen wird. Also der Zustand, wie gesund oder wie krank ein Mikrobiom ist. Stimmt das?
Ja, das ist was ganz Wichtiges. Also letztendlich beginnt das Training unserer Immunität an dem Tag, an dem wir auf die Welt kommen. Es gibt unterschiedliche Meinungen noch, inwieweit wir im Mutterleib schon den ersten Kontakt mit Bakterien haben. Aber spätestens dann, wenn wir auf die Welt kommen, ist es schon von enormer Bedeutung. Wie ist der Geburtsvorgang? Ist er natürlich oder wird, wenn es sein muss, aus medizinischen Gründen nachvollziehbar? Oder wie es leider auch so ist, dass man sagt, ich möchte eine Kaiserschnittentbindung und dann kommt der erste Kontakt des auf die Welt kommenden Kindes mit den Mikroorganismen, die sich in der Scheide befinden, nicht zustande. Und das Kind, was auf normalem Wege geboren wird, bekommt ja hier nicht nur das Vaginalsekret ab, sondern auch das Analsekret. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass im Darm die höchste Konzentration an Bakterien ist. Und diese Erstbesiedlungen mit diesen speziellen Bakterien aus dem Vaginal- und Analbereich ist eben entscheidend für die Entwicklung des Immunsystems. Das wissen wir heute. Und die Kinder die mit einer Kaiserschnittentbindung auf die Welt kommen, haben schlechtere Startbedingungen.
Das klingt auf jeden Fall super spannend und ich glaube auch, dass diese Infos für viele unserer Zuhörer, die vielleicht gerade selber schwanger sind, sehr hilfreich sein können und nochmal die Wichtigkeit auch einer natürlichen Geburt in den Fokus rücken. Ganz abgesehen natürlich auch von medizinisch notwendigen Kaiserschnitten. Und auch wenn man vielleicht selbst Probleme mit seinem eigenen Darm hat, sich vielleicht auch nochmal bewusst zu machen, dass man nicht nur selber drunter leidet, sondern auch eben das eigene Kind von dem kranken Mikrobiom dann betroffen sein kann, also dass man das eben weitergibt. Und ja, das finde ich auf jeden Fall einen ganz, ganz wichtigen Punkt, sich da das Ganze bewusst zu machen. Und man spricht ja auch dabei von einer sogenannten Dysbiose. Und vielleicht kannst du uns einmal erklären, was denn genau Ursachen für eine Darmdysbiose sein können.
Ja, es gibt viele, viele Faktoren, die diese sogenannte Dysbiose auslösen. Bei der Dysbiose muss man wissen, dass es drei verschiedene Formen der Dysbiose gibt. Erstmals die allgemeine Verminderung der Diversität, der Vielzahl der Bakterien, dann die potenzielle Vermehrung von pathogenen Bakterien oder, das ist dann der dritte Punkt, eine Verminderung guter Bakterien. Und die Antibiotika sind etwas ganz Wichtiges, aber auch andere Medikamente spielen eine Rolle, Cortison, aber es sind viele andere Faktoren, die eine Rolle spielen und an denen wir zum Teil auch selbst schuld sind. Die Ernährung ist hier eine ganz ganz wichtige Rolle. Unsere Western Diet, wie es heißt, unsere westliche Lebensweise mit viel zu viel Zucker, mit viel zu vielen schlechten Fetten und viel zu wenig Obst und Gemüse. Unser Lebensstil spielt auch eine ganz entscheidende Rolle. Wir sind ja bewegungsmüde. Es ist zum Beispiel bekannt, dass der Couch Potato, der nach getaner Arbeit den Rest des Tages auf der Couch verbringt, eine schlechtere Zusammensetzung der Mikrobiota im Darm hat, als der nach der Arbeit zum Beispiel noch sagt, ich bin jetzt körperlich aktiv, mache noch ein bisschen Sport. Dann Stress. Stress schädigt unser Mikrobiom auf vielfältige Art und Weise. Einerseits können die Stresshormone die Mikrobiota selbst verändern und auf der anderen Seite führen die Stresshormone dazu, dass die Darmbarriere gestört wird. Dann kommt noch dazu, dass Umweltgifte uns immer mehr belasten, Pestizide, Schwermetalle. Also wie du siehst, ist es sehr vielfältig, was uns schädigen kann. Und letztendlich ist der Lebensstil, den wir unbedingt überdenken müssten, der vielleicht zeitgerecht ist, aber ist er darmgerecht? Das ist die Frage, die wir uns stellen sollten.
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage, finde ich. Vor allem, weil viele Menschen diesen Lebensstil heute einfach leben, ohne sich Gedanken darüber zu machen. Über die Gesundheit, über den eigenen Darm und vielleicht auch gar nicht wissen, wie wichtig unser Darm überhaupt ist und dass wir den eben gut pflegen sollten, damit wir gesund sind und auch gesund bleiben hoffentlich. Und dass ein gesunder Darm eben auch für viele Vorgänge im Körper eben ganz wichtig ist. Und daher würde ich gerne wissen, was ich denn tun kann, wenn mein Darm bzw. mein Mikrobiom nicht gesund ist. Denn, ich sag mal, ich höre das jetzt und mir und meinem Darm geht es auch soweit gut. Dann kann ich ja vielleicht einfach meinen Lebensstil überdenken und dann auch verändern, dass es mir auch in Zukunft dann so gut geht wie jetzt. Aber wenn ich dann eben jetzt doch schon ein krankes Darmmikrobiom habe, was kann ich denn dann tun, um das auch wieder aufzubauen und damit das wieder gesund wird?
Ja, das ist was ganz Wichtiges. Und da gehöre ich jetzt zu den Ärzten, die nicht sofort den Rezeptblock schwingen, um irgendein Produkt aufzuschreiben, sondern es geht schon darum, wirklich den Lebensstil zu verändern. Und dazu muss man den ersten Satz, das ist ein Merksatz bei der Wiederherstellung einer gesunden Mikrobiota, in den Raum stellen. Unser Mikrobiom braucht naturbelassenes Essen. Und letztendlich ist der selbst kocht, ganz klar im Vorteil. Und nicht nur er selber, sondern auch seine Darmbakterien auch. Und wie wir gehört haben, ist das ja für die gesunde Haltung etwas ganz Wichtiges. Also erstmal selber wieder kochen, naturbelassen kochen und eben versuchen, ballaststoffreich zu kochen. Das, was ja in Gemüse, Obst natürlicherweise vorhanden ist, ist etwas ganz Wichtiges für unsere Bakterien. Und dann ist es eben wichtig, dass wir unser Immunsystem immer auf Trab halten. Das heißt also, ein zu hygienisches, zu keimarmes Umfeld schadet unserer Gesundheit, unserem Wohlempfinden. Dann natürlich das körperliche Verhalten, das heißt weg von der körperlichen Inaktivität. Lasst uns wieder mobiler sein, lasst uns Gymnastik und Sport betreiben, bewegen wir uns mehr, dann bekommen wir ebenfalls ein besseres Mikrobiom als, wie schon vorhin erwähnt, der Couch-Potato.
Ja, da hast du auf jeden Fall schon einige wichtige Dinge für ein gesundes Mikrobiom genannt. Und vielleicht kannst du uns auch noch einige wichtige Nährstoffe nennen, die für unser Darmmikrobiom wichtig sind.
Es nützt mir gar nichts, wenn ich nur mich um meinen Darm kümmere, aber meine eigenen Körperzellen vernachlässige, indem ich nicht genügend Mikronährstoffe zuführe. Und diese Mikronährstoffe, die bekomme ich eben im Fastfood definitiv nicht ausreichend. Bei den Mikronährstoffen sind auch die sekundären Pflanzenstoffe wichtig. Das sind die Stoffe, die die Pflanzen bunt machen, die die Pflanzen deswegen entwickeln, um sich selbst zu schützen vor Umwelteinflüssen, vor Infektionen und sonstigen Gefahren. Und daher ist es ganz wichtig, dass Gemüse, das Obst, so bunt wie möglich ist. Wenn wir dann den Darm sehen, ist es auch ganz von Bedeutung, dass gewisse Bestandteile in der Nahrung ausreichend vorhanden sein müssen, damit die Mikrobiota sich richtig entwickelt, richtig versorgt wird. Und das sind zum Beispiel die Omega-3-Fettsäuren, also Fischöl. Etwas Wichtiges ist auch, und das ist in unserem Breiten sehr schwierig zu decken, die Versorgung mit Vitamin D. Denn Vitamin D in ausreichender Menge stabilisiert ebenfalls die Mikrobiota. Ich hatte vorhin von den sekundären Pflanzenstoffen gesprochen. Auch die sind sehr entscheidend für die Erhaltung der Diversität der Mikrobiota. Das heißt, der Vielzahl unterschiedlicher Keime, die wir ja für die Gesunderhaltung brauchen. Und da gibt es einen Stoff, der zurzeit in der Medizin richtig in Mode gekommen ist, das Kurkumin oder auch Ingwer, der definitiv für unsere Gesundheit von enormer Bedeutung ist. Last not least können wir dann natürlich auch Probiotika einnehmen. Probiotika sind die Bakterien, die für unsere Gesundheit definitiv positiv wirken.
Das waren wirklich sehr wichtige und informative abschließende Worte von dir. Und vor allem haben wir heute erfahren, dass man eben ganz viel für einen gesunden Darm tun kann und es auch gar nicht so weit kommen lassen muss vielleicht, wenn man auf eine ausgewogene Ernährung, die richtigen Nährstoffe und auch einen gesunden Lebensstil achtet. Und ich denke, dass jeder vielleicht jetzt am besten mal bei sich selbst anfangen sollte und schaut, was er oder sie optimieren kann, um so eben rundum gesund zu sein und auch in Zukunft gesund zu bleiben. Und das war wirklich ein ganz tolles Gespräch mit dir. Ich habe auf jeden Fall ganz viel Neues erfahren und sicherlich auch unsere Zuhörer.
Tja, ich danke auch für das Interview und ich kann nur noch dazu fügen, Wahnsinn wäre es, nachdem Sie so viel gehört haben, alles beim Alten zu belassen. Ein Spruch von Goethe. Schauen Sie nach vorne, ändern Sie etwas in Ihrem Leben, denken Sie an gesunde Haltung und an unsere Mitbewohner, von denen die wenigsten uns schaden wollen. Und wenn wir die Guten fördern, werden die, die uns im negativen Sinne mitbewohnen, uns auch keinen Schaden zuführen. Vielen Dank, hat Spaß gemacht, dieses Mikrobiom näher zu bringen und ja, vielleicht mal bald wieder.
Ja, absolut. Ich bedanke mich bei dir für dein umfangreiches Wissen, was du mit uns geteilt hast. Und auch der Spruch von Goethe bringt es wirklich sehr gut auf den Punkt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, diese 14. Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest viele neue Dinge für dich mitnehmen. Ich freue mich auf dein Feedback und deine Gedanken zu dieser heutigen Folge und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Deine Leonie.